Was für eine Technik es sich bei Atomkraftwerken handelt, dazu werde ich relativ wenig heute erzählen. Denn da ist die laufende Berichterstattung über diese Havarie in Fukushima ja wirklich reichlich informativ, überreichlich geradezu. Heute zum Beispiel wieder eine ganze Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Was man da erfährt, nur schlaglichtartig berührt, Massen an radioaktiver Strahlung und radioaktiven Zerfallspartikeln entweichen da, verteilen sich im Wasser, verteilen sich in der Luft mit den da gerade herrschenden Strömungen, tun ihr Zerstörungswerk an organischem Leben, wie das eben die Eigenschaft von Radioaktivität ist. Also an den Menschen, an den Lebensmitteln von Menschen. Und man erfährt auch, dass das jetzt für unabsehbare Generationen so sein und bleiben wird, wenn das Zeug da erstmal draußen ist. Was da übrigens genau vorgefallen ist, schreibt heute die Zeitung, wird man zum Teil auch erst in Jahren herausbekommen, weil bei Three Miles Island, dieses Harrisburg, hat es zum Beispiel allein 3 Jahre gedauert, bis man überhaupt in solche Reaktoren dann reingucken konnte. Also das eine ist diese Zerstörungskraft radioaktiver Strahlung und von radioaktivierten Zerfallspartikeln, die sich da breit macht. Das andere interessante Detail an dieser Berichterstattung über Fukushima ist eben, dass es dort zu diesen Kernschmelzen gekommen ist. Und da sind unter anderem auch Kernbrennstäbe mit mehreren tausend Grad zusammengeschmolzen, die gar nicht im aktiven Prozess der Kettenreaktion in den Reaktoren waren, sondern nach ihrem Abbrand in sogenannten Abklingbecken ruhten. Die sind halt trocken gefallen und dann schmilzt das Zeug auch noch lange nach dem Prozess der Kettenreaktion zur Stromerzeugung bei solchen Temperaturen zusammen. Und zwar durch diesen unaufhaltsam fortdauernden Prozess des radioaktiven Zerfalls, auch wenn die Kettenreaktion unterbrochen und beendet ist. Das sind alles so ein paar Schlaglichter auf die Beschaffenheit eben der Technologie, die da in Gang gesetzt und benutzt wird. Und auch wenn die Berichterstatter den Blick immer sehr stark auf den Unfall und auf die unglückselige Verknüpfung von Naturkatastrophen in Japan gerichtet hat, ist ja doch eigentlich vollkommen klar, dass das, was dort passiert ist, einfach das nach außen treten des Prozesses ist, der sonst im Reaktor stattfindet. Dass da also jetzt nur auf einen Schlag sehr viel von dem draußen ist, was in Reaktoranlagen zum Normalbetrieb gehört. Auch sehr aufschlussreich ist und war diese Berichterstattung, wo die alltägliche Sorge von Kernkraftwerksbetreuern in aller Welt protokolliert wurde, die auch über Jahre jetzt weiterlaufen wird. Die Sorge nämlich, wie viele von den Schichten, diesen Sicherheitsschichten des Containments, des Reaktor, der Reaktordruckkammer und so weiter, schon zerstört sind und welche noch standhalten, also diese zusammengeschmolzene radioaktive Suppe da, doch noch davon vielleicht abhalten, dass sie sich in die Erde durchfrisst. Was da nämlich mit dieser täglichen Sorge einem klar gemacht wird. Und was übrigens auch gerade diese treuherzigen Bekundungen und wirklich seriösen Bekundungen deutscher Kernkraftwerksbauer und Befürworter einem klar machen, die sagen, bei uns gibt es noch ein paar Schichten Sicherheit mehr, bei uns gibt es noch ein paar Notkühlsysteme mehr, das ist noch redundanter bei uns gebaut. Was die einem da eigentlich klar machen ist, dass Kernkraftwerkstechnologie im Wesentlichen genau das ist, eigentlich eine einzige Veranstaltung von Containment, von Eindämmung, von Ummantelung und von Sicherheitstechnik zum unter Kontrolle halten des radioaktiven Prozesses, den man da zur Energiegewinnung frei hält. Dass das eben eine Technologie ist, die zwar ganz intentional eben diese Kernspaltung zur Stromerzeugung in Gang setzt, den damit verbundenen Prozess des radioaktiven Zerfalls, aber dann eben nach seiner natürlichen Eigengesetzlichkeit ablaufen lässt und den nur eindämmen, nicht aber abbrechen kann. Das ist charakteristisch für diese Technologie. Wenn Sie einem das alles berichten und wenn die Profis von der Kernenergietechnik da immer ihre sachkundigen Statements in die Medien einspeisen, dann kann einem daran klar werden, Atomkraftwerksbetreiber wissen ganz genau, was sie da tun. Einer der alten Hasen der Reaktorsicherheit in Deutschland hat gesagt, dieser Unfall läuft nach Handbuch. Ein anderer hat ihm widersprochen und hat gesagt, das wäre nicht ganz nach Handbuch. Beide geben einem damit zu Protokoll, sie wissen, was sie tun, sie wissen, was für einen Prozess sie da zur Stromgewinnung benutzen. Sodass eins ganz sicherlich überflüssig ist. Das, was manche Kernkraftwerkskritiker immer noch meinen, tun zu müssen. Nämlich die professionellen, ökonomischen und politischen Betreiber von Atomkraftwerken zu warnen vor der Gefährlichkeit dieser Technologie. Das ist denen vermutlich besser bekannt als jedem von uns hier und vermutlich sogar besser bekannt als vielen Kernkraftwerkskritikern, auch wenn sich da welche zu Experten richtig gemausert haben. Das sage ich deswegen, weil ich damit ein bisschen erläutern will, worauf ich mein ganzes Augenmerk richten will. Ich meine, die einzig interessante und die einzig entscheidende Frage ist eine andere. Nämlich die, wofür werden solche Formen der Stromerzeugung von Staaten wie Japan oder Deutschland oder Amerika in Gang gesetzt. Wofür riskieren die das, was an Risiko mit dieser Technologie verbunden ist? Wofür riskieren die das, und zwar eben im Bewusstsein dessen, was sie da alles riskieren? Das, meine ich, ist die interessante Frage, der mal nachzugehen ich mich ein bisschen bemühen will. Und da geben übrigens den entscheidenden Tipp, in welche Richtung da nachzudenken ist, die Regierenden selber. Und zwar ausgerechnet da, wo sie zum Beispiel jetzt in Deutschland sagen, sie kündigen jetzt den Ausstieg aus dieser Hochrisikotechnologie AKW an. Da sagen sie nämlich eine Bedingung, die gegeben sein muss, damit das geht, der Ausstieg aus der AKW-Technik. Der geht nur dann, sagt die Regierung jedes Mal, wenn sie darüber redet. Wenn dabei die Konkurrenzfähigkeit der nationalen Wirtschaft und des deutschen Standorts gesichert ist, gesichert bleibt, auch in Zukunft, derselbe, so hat sich die Merkel ausgedrückt, Wettbewerbsstatus Deutschlands gewahrt werden kann. Und wenn Sie das als Bedingung sagen, damit Sie überhaupt so etwas ins Auge fassen, aus der Atomenergie auszusteigen und eine andere Sorte von Energieversorgung in Deutschland einzufädeln, dann sagen Sie damit eben, dafür haben Sie bislang die Atomenergie für richtig und erforderlich und nützlich gehalten. Dann ist dieses die Konkurrenzfähigkeit der nationalen Wirtschaft und des deutschen Standorts der maßgebliche Zweck, der Sie dieses Risiko der AKW-Technik eingehen lässt. Im Übrigen, nach der Seite hin auch schon eine kleine Ankündigung, worauf ich am Schluss drauf zu sprechen kommen will. Wenn die so über ihren Ausstieg reden, dann ist auch das mal eine Überlegung wert, was die alternative Energieversorgung alles erledigen können muss, damit ein Staat wie der deutsche sie als Alternative ins Auge fasst und vielleicht umsetzt. Auch darüber gibt es meines Erachtens gerade in der Anti-AKW-Bewegung wenig Ahnung und wenig Bemühen darum überhaupt, sich mal klarzumachen, von was eigentlich nationale Energiepolitiker ihre Alternativen abhängig machen. Die AKW-Bewegung, die Anti-AKW-Bewegung, die hat sich eigentlich immer beschieden, hat sich eigentlich immer beschränkt auf ein Argument, das sie für ihr Bestes gehalten hat. Sie haben gesagt, dass wir für unsere Stromversorgung Verstrahlung hinnehmen müssen sollen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch Irrsinn. Und da haben Sie nach einer Seite hin immer recht gehabt mit Ihrer Argumentation, dass Ihnen da nämlich eine Ungeheuerlichkeit zugemutet wird. Und Sie haben sich immer und geirrt und irren sich bis heute, wollen sich irgendwie auch ein bisschen irren, dass es bei der Energieversorgung eben um Ihre Versorgung geht. Ja, wenn das das maßgebliche Kriterium wäre, Ihre Versorgung, dann in der Tat wäre Atomenergie ein einziges, grandioses, ungeheuerliches Paradox. Aber das ist eben nicht das, was versorgt wird in diesem unserem Lande. Die Versorgung der Leute kommt dabei schon vor. Aber wie, das sage ich nachher. Strom ist in einer Wirtschaftsweise wie dem deutschen Kapitalismus oder dem japanischen zweierlei. Strom ist auf der einen Seite eine Ware, das heißt, der wird hergestellt, um Energiebedürfnisse geschäftlich auszunutzen, daraus Geld zu machen, daraus Gewinn zu machen, und nur dann und dafür wird er hergestellt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, das Energiebedürfnis, das da ausgenutzt wird, das auch bedient wird gegen ein gehöriges Entgelt, das ist die Wirtschaft hierzulande mit ihrem kapitalistischen Wachstum. Der gilt die Versorgung mit Strom. Und dass beides, dass Strom eine Ware ist und dass es eben um Sicherstellung des kapitalistischen Wachstums geht, das ist den Bürgern in einem Land wie Deutschland oder auch in Japan leider viel zu geläufig. Das erklären sie zu einer gegebenen Selbstverständlichkeit. Ja, die lassen sich eigentlich jeden Tag aufs Neue ihre tatsächlich gegebene Abhängigkeit vom gelingenden Geschäft und vom Wachstum der Wirtschaft vorrechnen und akzeptieren das in der fatal falschen Meinung. Ja, wenn das aufgeht, das Wachstum der Wirtschaft, dann kommen auch sie immerhin zu etwas Wohlstand. Und so kommt dann auch ihre Stromversorgung samt elektrischem Garagentor vor. Das akzeptieren sie. Und dabei, wenn sie es schon sonst nie tun, könnten sie an der atomaren Stromversorgung mal darüber stolpern, dass diese Gleichung, die sie denken, dieses nützliche Abhängigkeitsverhältnis zwischen gelingendem Wachstum der kapitalistischen Wirtschaft und ihrem Wohlstand irgendwo einen schweren Haken haben muss. Da muss doch der Reichtum, der da wächst, da muss doch die Reichtumsproduktion, um die es geht in einem solchen Land, das Wachstum, um das es da geht, und diese Konkurrenzfähigkeit dieser Wirtschaft, das muss doch irgendwie ein bisschen was anderes sein, als so ein hinzunehmender, leicht zu verkraftender Umweg zur eigenen Versorgung. Das muss ein bisschen was Gegensätzliches zur eigenen Versorgung sein, das Wachstum dieser Wirtschaft und ihr Reichtum. Wenn für diese Wirtschaft eine atomare Energieversorgung genau das Richtige ist, bei der die Bürger eine Verstrahlung hinzunehmen haben. Also wenn man schon sonst nicht drüber stolpert, wäre das mal eine Gelegenheit, an dieser Gleichung zwischen Wachstum der Wirtschaft und Wohlstand der Menschen ein wenig ins Zweifeln zu kommen. Das Verhältnis ist, wie gesagt, ein anderes. Mit der Ware Strom machen Stromversorger, die Namen sind bekannt, E.ON, RWE, NWB, Vattenfall und so weiter. Mit der Ware Strom machen die ihren Gewinn. Und da machen sie ihren Gewinn mit einem sehr umfassenden gesellschaftlichen und im Prinzip grenzenlosen Bedarf. Denn das Erfolgsziel und das Maß der Wirtschaft, die sie da mit Strom versorgen und an der sie ihr Geschäft machen, das ist eben kapitalistisches Wachstum. Und kapitalistisches Wachstum heißt nicht, mal mehr Güter zu produzieren, damit alle Insassen der Gesellschaft mehr zum Konsumieren haben. Kapitalistisches Wachstum, das heißt, ein einmal gegebenes, vorhandenes Kapital, das, was schon Eigentum der Kapitalbesitzer ist, das muss durch Gewinn größer werden. Und das dann um Gewinn größer gewordene Kapital und Eigentum muss in der nächsten Runde wieder größer werden. Da geht es um ein kontinuierliches Wachstum von abstraktem Reichtum, der in Geld gemessen ist. Und dass das die Logik dieser Wirtschaft ist, kann man übrigens auch am negativen Gegenbeispiel entdecken. Der größte anzunehmende Unfall in dieser Wirtschaft ist die Krise, bei der das mal ausbleibt, wo es nicht gelingt, ein gegebenes Kapitaleigentum zu vergrößern. Das ist der schlimmste Fall für diese Sorte Wirtschaft. Umgekehrt, kontinuierliches Wachstum von Geldreichtum, das ist das Gesetz dieser Sorte kapitalistischer Wirtschaft und in der gibt es nie so etwas wie einen Punkt, das genug, das wo die Wirtschaft das Ziel erreicht hat, was sie sich vorgenommen hat. Jedes Ergebnis, ein vorhandenes Kapitaleigentum, ist ja der Auftrag, es zu vergrößern. Sonst Krise. Und so maßlos wie dieser kapitalistische Zweck der Wirtschaft ist dann eben auch das Maß ihres Energiebedarfs. Das ist das eigentümliche Maß des Energiebedarfs dieser Produktionsweise. Das wird übrigens nicht dadurch widerlegt, dass es mittlerweile viele Strategien gibt, die laufen unter dem Titel, das Wachstum der Wirtschaft vom Energiebedarf abkoppeln. Da, wo sowas gemacht wird, und es wird gemacht, Energieeffizienz und sowas wird gesteigert. Ja, da geht es doch nur darum, nach der Rechenweise dieser Wirtschaft, die Energiekosten des Kapitalwachstums zu senken. Also das Gewinne machen und das Wachstum zu steigern. Also auch wieder dessen Energiebedarf, auch wenn der dann relativ langsamer wächst als das Wachstum des Kapitals. Und in diesem Zirkel der Stromversorgung von Wachstum ist eingeordnet und untergeordnet auch die Versorgung der Menschen mit Strom in diesem Land. Ja, das ist schon so, dass wirklich der letzte Winkel des Staatsgebiets und jeder angemeldete Bürger in so einem kapitalistischen Zentrumsnation wie Deutschland mit Strom versorgt wird und dafür natürlich auch bezahlt. Aber warum ist es so? Warum wird jeder Winkel des Staatsgebiets mit Strom erschlossen und jeder Bürger beliefert? Ja, damit eben jeder Winkel des Staatsgebiets und jeder Bürger erschlossen ist für diese Sorte kapitalistischer Bewirtschaftung des nationalen Staatsgebiets. So sind in einer modernen kapitalistischen Industrienation Land und Leute erschlossen. Sowieso für die Regierung, aber eben auch erschlossen als Gelegenheit fürs Geschäftemachen der Unternehmen. Als Kundschaft genauso wie als Arbeitskraft, als Ressource für die unternehmerische Geschäftemacherei. So und nur so gibt es Versorgung der Leute, auch Versorgung von Strom, mit Strom. Das macht sie verfügbar für diese Wirtschaft. Abhängig davon gibt es das schon. Dieser von mir kurz angezeigte Zusammenhang zwischen kapitalistischem Wirtschaftswachstum und Stromversorgung. Eingeschlossen darin die Versorgung der Staatsangehörigen. Das fasst sich zusammen in so etwas wie der ersten elementaren Anforderung an Stromversorgung für diese Sorte Produktionsweise. Was muss sie leisten? Wie muss sie aussehen? Ja, die Verfügbarkeit von Energie bzw. Strom, die muss nach der Menge, die verfügbar ist, eigentlich kontinuierlich immer dem möglichen Wachstum von Kapital vorauseilen. Und sie muss räumlich den Geschäftsgelegenheiten des Kapitals vorauseilen. Alles erschließen als Sphäre möglicher kapitalistischer Geschäftstätigkeit. Das ist das Stichwort für Verfügbarkeit von Energie, wie es in dieser Produktionsweise gilt. Was da zustande kommt, das ist eben der Energiemarkt. Und dieser Energiemarkt, der ist eine einzige Geschäftsgelegenheit für große Kapitale. Für diese Energiekapitale, diese Riesenkapitale, und es ist kein Zufall, dass das so große Kapitale sind. Das sind ja Kapitale, die nutzen im Grunde genommen das Gesamtwachstum der Wirtschaft als ihre Geschäftsgelegenheit, machen damit ihre Gewinne. Das Geschäft von denen nutzt das gesamte Geschäftsleben aus, weil es eben eine andere moderne Geschäftstätigkeit als eine, die mit Strom betrieben wird, heutzutage nicht mehr gibt. Betreut wird allerdings dieser Energiemarkt vom Staat mit Energiepolitik. Da hat er ein besonderes Auge auf diesen Sektor seiner Volkswirtschaft. Und zwar gerade, weil er privates Kapital wachsen lassen will, schaut er mit einer besonderen Besorgtheit, Verantwortung auf diese Sphäre seines Kapitalismus. Denn es ist ihm geläufig, dass dieses Wachstum von privaten Kapitalen, das er will, das seine ökonomische Staatsraison ausmacht, dass das ja aus lauter konkurrierenden privaten Kapitalen besteht, die immer nur produzieren, was für sie rentabel ist und das auch nur so lange sie rentabel in der Konkurrenz bestehen. Und da kennt im Energiesektor der Staat die Konkurrenz als ein Risiko, dem er diesen Sektor nicht ohne weiteres, ohne staatliche Sicherstellungsmaßnahmen aussetzen will. Schließlich kennt er auch noch den Fall der Konkurrenz, wo nicht nur mal dieses, mal jenes Kapital eine Konkurrenzniederlage hinlegt und bankrott geht, sondern wo regelmäßig eine allgemeine Geschäftsniederlage eintritt, die Krise. Und da stellt sich ein Staat, der Kapitalismus will, auf den Standpunkt, an dieser elementaren Geschäftsbedingung Energie, Bedingung für alle Geschäftemacherei, soll es dann nicht fehlen, wenn es wieder zum Aufschwung und Wachstum kommen soll. Also ist es eine besonders betreute Sphäre der Privatwirtschaft durch den Staat. Gerade weil der Staat Wachstum von privatem Kapital will, sichert er dessen Energiebasis gegen die Risiken der Wachstumskonkurrenz der Kapitale. Und das ist das, was in staatlicher Politik wirklich gemeint ist, wenn die von Versorgungssicherheit reden. Da reden Sie über diese staatliche Betreuung des Geschäftsgangs im Energiesektor unter dem Gesichtspunkt, der soll die gesicherte Energiebasis gelingender Geschäftemacherei in der ganzen Nation sein. Der Eingriff, den der Staat da macht, hält sich dann wieder ganz an die in diesem System geltenden wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Der nötigt den Energiekapitalen schon Versorgungsleistungen auf, auch gegen deren einzelbetriebswirtschaftliche Kosten- und Ertragsrechnungen, zum Beispiel ein Versorgungsnetz bis in die letzten Ortschaften. Im Gegenzug dazu sichert er ihnen das Gewinnmachen. Das ist eigentlich kapitalistisch konforme Sicherheitsstellungspolitik im Energiemarkt. Man sichert den Geschäftsgang der dort tätigen Kapitale. Ich muss noch ein zweites Kriterium von, worum geht es eigentlich bei der Energieversorgung im Kapitalismus, erläutern. Es ergibt sich eigentlich direkt aus dem ersten. Wenn es um Energie für kapitalistisches Wachstum also für Gewinne machen geht. Dann ist das zweite Kriterium, dass die Stromproduktion erfüllen muss, sie muss kostengünstige Energie bereitstellen. Also Energie zu Kosten, die geeignet sind, damit Gewinn zu machen. Das ist eine nur im Kapitalismus gegebene Eigenschaft von Strom. Kostengünstig muss er sein. Das liegt daran, dass nach der Rechnungsweise dieser Wirtschaft Strompreise ja eben die Kaufkraft am Markt verkleinern, die die anderen Kapitale noch erobern können für ihre Gewinne. Strompreise erhöhen die Kosten aller stromverbrauchenden Kapitale, also eigentlich aller Kapitale. Deswegen kommt es darauf an, dass diese Preise sich so bewegen, dass sie günstig bleiben fürs Gewinnemachen aller Kapitale, also fürs gesamte Wachstum. Dann gilt eben das Umgekehrte. Je niedriger der Energiekostenanteil eines Kapitals ist, desto besser rechnet sich auf dieses Kapital der Profit, den es aus seinen Lohnarbeitern ziehen kann, den es aus dem Markt rausholen kann. Und da habe ich jetzt ganz nebenbei übrigens das zweite angesprochen, wie wirklich die normalen Menschen, die lohnabhängigen Menschen in diesem Land in der Stromversorgung vorkommen. Ja, die haben es mit der Stromversorgung in diesem System jetzt so zu tun. Bei niedrigen Energiekosten und auch bei hohen oder sogar trotz hohen Energiekosten muss es sich für die Unternehmen lohnen, sie arbeiten zu lassen. Die Arbeit der Leute, nach dem, was sie an Lohn kostet, was aus ihr rauszuholen ist, die wird natürlich auch für diesen Kostenbestandteil, dass er gewinnbringend wird, von jedem Unternehmen haftbar gemacht. Danach kalkuliert der unter anderem auch, was rentable Arbeit für ihn herzugeben hat. Also aus dem Arbeitenden kostengünstig möglichst viel Arbeitsleistung rauszuholen, dafür ist günstige Energie der Treibstoff und sind auf der anderen Seite Energiekosten, schon gleich relativ hohe Energiekosten, ein extra Stachel. Das haben Sie davon, wenn Stromversorgung im Kapitalismus stattfindet. Sie werden auch für diese Frage der Kostengünstigkeit der Energie fürs Gewinne machen, mit ihrer Arbeit haftbar gemacht. Gut, muss man noch Folgendes dazu sagen, diesen Konkurrenzkampf, den es da gibt, nämlich den eben von den Energiekapitalen mit den anderen Kapitalen in der Frage der Strompreise, die für die Stromkosten sind, das ist wieder eine Konkurrenz, auf die hat der Staat ein Auge. Da baut er Regulatorien und Regelinstitutionen ein. Denn da herrscht eben in dieser famosen Marktwirtschaft ein Gegensatz. Auch ein Gegensatz dessen, was der Staat da gesichert haben will. Die Garantie der Stromversorgung des kapitalistischen Wachstums durch Verkaufspreise für die Stromkonzerne, die für die garantiert rentabel sind, das beißt sich auf der anderen Seite mit dem Kriterium der kostengünstigen Energie für alle anderen Geschäfte, alle anderen Kapitale. Deswegen ist das ein betreuter Markt mit solchen Einrichtungen wie Bundesnetzagenturen und was es da alles gibt. Das sind die zwei Kriterien. Wachstum absichern, also diese Versorgungssicherheit für Wachstum, und kostengünstig sein für Wachstum. Das sind die Kriterien für Energie, die in diesem System einer kapitalistischen Marktwirtschaft wirklich und ausschließlich zählen. Daran wird entschieden, welche Energieträger für dieses System nützlich sind. Daran entscheidet sich, welche Sorte Energieerzeugung für dieses System nützlich ist, und nichts anderes gilt. Und daraus ergibt sich dann diese sogenannte Energieinfrastruktur in so einem Kapitalstandort, in der wir dann alle leben. Die Sache hat einen harten Fortgang, der in diesem unscheinbaren Kriterium der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft schon angesprochen ist. Die Gewinne der Kapitale und das Wachstum des ganzen nationalen Kapitals, die sind nur so viel wert, wie sie sich in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt bewähren. Das weiß heutzutage schon fast jedes Kind. Das kriegt man unter dem Stichwort Globalisierung eingebimst. Aber was heißt das? Das heißt jetzt, dass Energie und Energiekosten, die günstig sind für die Kosten aller Waren und Dienstleistungen, aller Kapitale, dass die jetzt eine entscheidende Rolle eben in dieser wirtschaftlichen Konkurrenz der Nationen auf dem Weltmarkt bekommen. Wer mit kostengünstigen Preisen das gute Geld aller Herren Länder erobern will, und das wollen ja Unternehmen wie in Deutschland, wie in Japan und auch die entsprechenden Hoheiten, ja, für den werden jetzt Energiepreise zu einer Waffe. Zu einer Waffe in dieser Konkurrenz. Oder sie taugen nichts. Sie schaden in dieser Konkurrenz. In dieser Auseinandersetzung zwischen den Kapitalen der Nation und damit auch zwischen den Nationen um den Reichtum auf dem Weltmarkt da ist die Versorgung, die gesicherte Versorgung der Kapitale in einer Nation ein Muss. Da entscheidet sich an dem Angebot eines solchen Standorts für Kapitale sein Erfolg im Ringen der Standorte um Anlage von Kapital. Das sind Gründe für einen kapitalistischen Staat, mit seiner Energiebasis dafür seinem Volk sehr viel zuzumuten. Da geht es nämlich darum, dass auf dem Weltmarkt kapitalistische Nationen mittels Energie um ihren Erfolg konkurrieren und auch deswegen um Energie auf dem Weltmarkt um ihren Erfolg konkurrieren, und zwar konkurrieren gegen Lieferländer von Energieträgern ebenso wie gegen andere Nachfrageländer, die mit ihrer Energiebasis dasselbe Ziel verfolgen. Und für diesen Kampf, damit komme ich jetzt zu diesem heutigen Punkt, für diesen Kampf hat die Atomenergie einen entscheidenden Nutzen, und das war dann auch der Zweck, für den sie eingeführt wurde. Die Atomenergie hat zunächst mal denselben Nutzen für diesen Kampf, wie wenn die Nation, die Kapitalismus bei sich betreiben lassen will, unter ihrem oder auf ihrem nationalen Territorium naturgegebene Energieträger hat, wie Kohle, wie Erdöl. Die hat sie nämlich. Die sind in ihrer autonomen Verfügung für die Betreuung ihres Kapitalismus. So zählt auch die Atomenergie in den Kalkulationen derer, die sie zum Bestandteil nationaler Energieversorgung eines Kapitalismus machen. Verfügt eine Nation einmal über eine durchaus sehr begrenzte Menge von atomarem Rohstoff und das ist dann eigentlich das alles Entscheidende, über eine entwickelte Kerntechnologie, dann ist der Nation auf lange Sicht dieses Stück Energiebasis und auch diese Basis von Energiepreisen in der Nation zuverlässig in ihrer Hand, nicht nehmbar, sicher auch vor den Konkurrenten der Nation, mit denen sie ringt. Und da hat die Atomtechnik gegenüber Gas, Erdöl, Kohle sogar einen speziellen Reiz. Der spezielle Reiz besteht darin, Energie ist bei der Atomtechnik im Wesentlichen eine Frage der Technik. Im Wesentlichen eine Frage der technologischen Kompetenz, aus diesem Natururan einen elaborierten Brennstoffkreislauf zu machen, zu betreiben und damit eben die Kernkraftwerke zu bestücken. Das macht Deutschland zwar nicht mehr in einem autonomen Kreislauf, aber in einem europäischen schon. Technik unter nationaler Verfügung als Basis der Energieversorgung des nationalen Kapitalismus. Das ist der Reiz an dieser Atomtechnologie. Ich komme nachher darauf zu sprechen, das ist bei den alternativen Energien nämlich ganz ähnlich. Technik, das heißt im Kapitalismus nicht einfach bloß Ingenieurskunst, sondern das heißt im Prinzip, dann ist es eine Frage von Kapital. Hat eine Nation, verfügt eine Nation über erfolgreich gewachsenes Kapital, dann kommandiert sich das Geld, diese Technik schon heran. Also der Reiz besteht darin, eine autonome Energiebasis zu haben, ja in gewisser Weise ganz unabhängig von der Gunst der Natur. Eine Frage der Verfügung über Kapitalmacht als Kommando über Technik. Das ist sowas wie Autarkie, wie es ein Kapitalismus braucht. Und weil es um einen Kapitalismus geht, geht es bei Autarkie natürlich nicht um ein selbstgenügsames Leben in den Grenzen des Landes. Das ist was für Nordkorea, aber nicht für einen weltläufigen Kapitalismus. Nein, nein, es ist so, gerade weil die im Weltmarktgeschäft reüssieren wollen, weil die am Weltmarkt verdienen wollen und weil sie den Weltmarkt sogar auch als Quelle für Energieträger für das nationale Wachstum ausnutzen wollen. Gerade deswegen geht es der Nation um eine autonome Verfügung über den Treibstoff dieses ihres Kapitalismus, autonom und gesichert auch gegen die gleichgerichteten Geld- und Machtinteressen der anderen Staaten. Das hat ja keine Nation gemacht, Atomenergie statt Öl und Gas. Gerade die europäischen Nationen machen natürlich alles nebeneinander, die Amis genauso. Aber sie betreiben dort ein Doppelverhältnis, die kapitalistischen Staaten. Bei der Energie ist jede von diesen Weltwirtschaftsnationen weltmarktkritisch, wittert die Abhängigkeit der Standortbasis des nationalen Wachstums von anderen Mächten und will gleichzeitig den Weltmarkt ausnutzen. Da will eine Nation, wie sie das sagt, unerpressbar sein. Im neuesten Energieplan der Bundesregierung, den der Rösler jetzt dazu verantworten hat, steht zum Beispiel wieder für deutsche Energiepolitik das Ziel, unabhängig von Energieimporten zu sein. Das machen die zum Kriterium dafür, ob man aus der Atomenergie aussteigen kann. Wenn man das hinkriegt, man ist unerpressbar am Weltmarkt bei der Energiebasis. Ja, dann ist es schön, Energieabhängigkeit zu anderen Ölländern und Gasstaaten einzugehen. Dann lohnt es sich bis heute, das Öl immer noch zum Haupttreibstoff fürs nationale Wachstum zu machen. Öl, das ja allemal unter fremder Hoheit gefördert wird. Aber das ist ein Programm, die Nation in diese Lage zu bringen. Es ist ein Programm, die Nation in die Lage zu bringen, die Weltmarktlieferung von Energieträgern zu kriegen und dabei gleichzeitig die Seite der Abhängigkeit von Lieferländern zu vermeiden oder wo sie gegeben ist, zu beseitigen. Das Programm hat auch einen Namen. Es ist das Programm, Energiesicherheit für den Standort herzustellen. Klingt sehr harmlos, Energiesicherheit, so wie so ein Elektrikerspruch. Das ist aber ein ziemlich wüstes imperialistisches Programm. Da legen sich Nationen wie Japan, wie USA, wie Deutschland darauf fest, sie wollen sicherstellen, dass andere Staaten nicht sind als sichere Lieferanten von Öl, von Gas. Die sollen Ölstaaten sein, die sollen Gasstaaten sein und die dazwischen Transitstaaten. Staaten, die durch unseren Bedarf an ihnen definiert sind. Die sollen schon politische Herren in ihren Ländern sein, aber dort im Grunde genommen nur dafür herrschen, dass sie für die Energiebedürfnisse dieser Kapitalzentren zuverlässige Lieferanten sind. Man weiß von diesen Namen, Gasstaaten, Ölstaaten, Transitstaaten, dass so etwas wirklich existiert auf der Welt. Aber das ist hergestellt. Das wächst nicht. Das ist ein wirtschaftliches Konkurrenzprogramm, und es ist auch ein politisch-militärisches Kampfprogramm. Das wirtschaftliche Konkurrenzprogramm, das da betrieben wird, heißt, hatte ich eigentlich schon gesagt, sich selber als Energieabnehmer unabhängig zu machen und im Gegenzug die Energieträger liefern auf der Welt, vom Liefern abhängig zu machen. Und das ist ein Ziel, das mit Energiepolitik von imperialistischen Nationen betrieben wird. Das segelt unter dem wieder sehr harmlos klingenden Namen Energiemix herstellen. Dann nehmen sich solche Nationen vor, Deutschland, Japan, solche Nationen nehmen sich das vor, Sie wollen möglichst viele eigene Energiequellen haben, aber auch alle am Weltmarkt überhaupt gängigen Energieträger nebeneinander benutzen und auch benutzen zu können. Das nehmen Sie sich vor unter dem Titel Energiemix, mit dem Ziel, das macht Sie dann relativ unabhängig von den speziellen Naturschätzen spezieller Lieferländer. Und das ist die Basis, wie man dann das Programm von solchen Rohstoffländern, die ja mit ihrem Öl am Weltmarkt verdienen wollen, die ja mit ihrem Gas am Weltmarkt reüssieren wollen und selber einen Kapitalismus zur Blüte bringen wollen, wie man das Programm dieser Lieferländer gegen sie wenden kann, gegen sie ausspielen kann, wie man sie von der Lieferung des eigenen Geldes abhängig macht. Abhängig macht, indem das bei ihnen überhaupt eine Wirtschaft zustande kommt. Das alles ist umfasst in diesem so unscheinbar klingenden Programm. Wir stellen bei uns in der Nation einen Energiemix her. Das ist der Auftakt dazu, alle Lieferländer dieser Welt in Sachen Energieträger gegeneinander ausspielen zu können. Das ist eigentlich der imperialistische, weltmarktmäßige Gebrauch von Autarkie. Dafür haben sich dann eben solche Nationen auch Atomkraftwerke und eine ganze Atomenergie bei sich zu Hause auf den Standort gestellt. Das hinzubekommen, ein solches einseitiges Abhängigkeitsverhältnis der Lieferländer von Energieträgern, von den Abnehmerländern, das hinzubekommen, das rechnen übrigens solche Staaten in ihre Kalkulation. Was ist der nationalwirtschaftliche Ertrag von Atomtechnologie mit ein, wenn sie den kapitalistischen, politökonomischen Nutzen dieser Technologie bei sich bewerten? Die rechnen also nicht nur den Wachstumsbeitrag dieser Eonstrahler, was deren betriebswirtschaftlichen Profite angeht, ein in eine solche Kalkulation, sondern rechnen diesen Ertrag überhaupt für die Basis des Wachstums in den politökonomischen Nutzen dieser Technologie für den Standort ein. Das ist etwas, was Atomkraftgegner in der Regel erst gar nicht ins Auge fassen, wenn sie manchmal diese ziemlich albernen Gegenrechnungen aufmachen und sagen, naja, so kostengünstig und so billig sei der Atomstrom gar nicht. Da haben sie ein bisschen die imperialistische Grundrechenart ihrer staatlichen Gegner verpasst. Schnell nur zur Ergänzung, weil es heute gar nicht mein Thema ist. Ein solches wirtschaftliches Konkurrenzprogramm, eine solche imperialistische Energiebasis des nationalen Wachstums im Weltmarkt sicherzustellen, das hat eine politisch-militärische flankierende Seite. Das ist auch klar. Wer sich als Staat sowas vornimmt, wer ganze fremde Hoheiten zu Ölstaaten machen will, zu Gasstaaten machen will, wer ganze Landstriche und Seerouten als Transitstaaten und Transitrouten definiert und zur Verfügung haben will, ja, der muss auch den politischen Willen und auch die staatlichen Machtmittel der Anrainerstaaten bzw. der so eingerechneten Staaten unter Kontrolle bringen. Und das tun sie auch, das tun sie seit Jahrzehnten. Und wenn Energiepolitik auf dem Weltmarkt zur Sprache kommt, dann sind kapitalistische Staaten unglaublich schnell bei der Machtfrage. Man erinnere sich nur mal an diesen Streit zwischen Russland und der Ukraine. Die haben sich drolligerweise darüber gestritten. Drolligerweise löse ich gleich auf, warum ich das drollig nenne. Die haben sich darüber gestritten, wer wie viel eigentlich am Beliefern der europäischen Staaten mit Gas verdient. Die wollten die also unbedingt beliefern. Der Streit ging um die Aufteilung des Ertrags. Was war los in der Europäischen Union? Es wurde eine unerträgliche Energieabhängigkeit, eine nicht hinnehmbare Erpressbarkeit der europäischen Staaten von diesen Staaten Ukraine und Russland ausgerufen. Und sofort war man von Energie bei einer Machtfrage. Es wurde überlegt, die Europäische Union braucht eigentlich so etwas wie eine Energie-NATO. Ja, das ist immer so. Im amerikanischen Kongress liegt permanent eine Gesetzesvorlage abrufbereit zur Abstimmung vor, die OPEC zu einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung erklären will. Also bei dieser Sphäre ist das wirtschaftliche Interesse einer Weltmarktmacht immer sofort bei einer politischen Machtfrage zwischen sich und anderen Staaten. Das sage ich deswegen, weil man merkt, wie essentiell solche Staaten den Ertrag kalkulieren, für den sie Atomkraftwerke riskieren. Bei der Energiepolitik kalkulieren Staaten das als so etwas wie eine Sein- oder Nichts-Frage des Funktionierens ihres nationalen Kapitalismus, deren Raison eben Weltwirtschaftsmacht ist. Dafür taugen ihnen Atomkraftwerke. Und noch für was anderes. Für so etwas wie die Kehrseite dieses Nutzens. Eine Nation, eine kapitalistische Nation, deren Privatwirtschaft diese Atomtechnik herstellen kann, bei sich auf dem eigenen Standort erfolgreich laufen lässt, die hat einen sehr heißen und sehr politischen Exportartikel. Die verfügt über eine strategische Ware für den Weltmarkt. Gerade weil alle am Weltmarkt konkurrierenden Staaten im Prinzip dieselbe strategische Rechnung in Sachen Energie für Standortwachstum betreiben. Gerade deswegen ist die Könnerschaft, die kapitalistische Verfügbarkeit von Atomtechnologie für eine Nation ein extraordinärer strategischer Exportartikel. So etwas zu besitzen, ist nämlich anderen Staaten viel Geld wert. Das macht hohe Entwicklungskosten dieser Technologie für eine Nation im Nachhinein zu Weltmarktgewinnen. Und nicht nur das. Energietechnik-Export, der ist zugleich so etwas wie das Einpflanzen einer Macht in einen anderen Staat. Das ist ja das Gewinnen von Einfluss auf die energetische Staatsbasis anderer Nationen. Da stellt man ja ein Stück, wenn man Atomkraftwerke an andere liefert, stellt man ja bei denen ein Stück von genau der Abhängigkeit von deren Wachstumsbasis, von einem selber her, dass man bei sich mit dem Energiemix und mit der Atomtechnologie so heftig bekämpft. Also ist Atomenergie, Atomtechnik schon in ihrer zivilen Nutzung eine ziemlich weitreichende Waffe in der Konkurrenz der Nationen. Auch wenn die Nation gar nicht unbedingt darauf aus ist, die auch noch für den Waffenbau zu benutzen. Obwohl sie das natürlich kann. Da muss ich jetzt keine langen Beweise führen. Das ist der Beweis, den die westlichen Staaten mit jeder Klage über den Iran führen. Das ganze Argument von denen lautet nämlich: Wer die Atomtechnologie beherrscht, kann Bomben bauen. Ja, woher wissen Sie das wohl? Von sich selber. Also das zusammen, diese Sorte von Waffe in der Weltmarktkonkurrenz um Standortertrag und Waffe in der Herstellung der Abhängigkeit anderer kapitalistischer Standorte von den eigenen nationalen Energiekapitalen. Das ist etwas, dafür riskieren Atomstaaten eben die AKW auf ihrem Staatsgebiet. Und dafür riskieren sie durchaus etwas bei ihrem Volk. Und da merkt man eigentlich das Elementare, was da zu lernen ist. Es ist eben bei den AKW gewissermaßen ein bisschen greifbar, obwohl diese Strahlung ja ziemlich ungreifbar ist. Um was für ein rücksichtsloses Ziel es sich beim Kapitalwachstum handelt. Um was für ein rücksichtsloses Ziel es sich schon gleich handelt, wenn ein Staat dieses Ziel Kapitalwachstum in der Staatenkonkurrenz durchkämpfen will. Das wird eben beim Atomprogramm von Nationen zu einer Inanspruchnahme des Standorts und des Volkes, die ein durchaus kriegsähnliches Risiko einkalkuliert. Und dass sie so etwas einkalkulieren, dass sie so etwas riskieren, wirklich ihr Staatsgebiet und ihr Volk, das wissen alle Nationen, die bei sich die AKWs und überhaupt die Atomtechnik installiert haben. Deswegen sind es übrigens schon mal gleich die Staaten, die diese Sorte von Energietechnik überhaupt einführen in den nationalen Kapitalismus. Das haben sich die Staaten vorbehalten, diese Energietechnik als Hochrisikotechnologie ins nationale Wirtschaftsleben einzuführen. Da stehen sie auf dem Standpunkt, sie sind der Herr über Land und Leute und beharren bis heute in dieser Sphäre der Wirtschaft voller Bewusstsein, was sie da verantworten. Beharren sie bis heute auf einem Letztentscheidungsrecht über den gesamten technologischen Ablauf. Die Atomwirtschaft ist noch viel mehr als die Energiewirtschaft ein Sonderfall, wo der Staat in die Wirtschaft massiv eingreift. In die Wirtschaft, die nach seiner eigenen Staatsraison freie, von ihm getrennte, nach privaten Rentabilitätsrechnungen betriebene Wirtschaft ist. Bei der Atomtechnologie behält sich der Staat bis heute ein Letztentscheidungsrecht vor. Da gibt es keine Reaktorlinie und keinen Reaktor und keinen technischen Ablauf, bei dem sich der Staat nicht die Genehmigung, die atomrechtliche Genehmigung vorbehält. Wie gesagt, er hat es überhaupt historisch auch eingeführt, diese Sorte Energietechnik. Eingeführt hat er sie mit einem Staatsauftrag an seine Abteilung Naturwissenschaft und Technik. Der Staatsauftrag hieß, setzt eben die Kernspaltung, deren unglaubliche Wucht man an den Atombomben als Staatsmann bewundern kann, setzt die Kernspaltung planmäßig und anders gesteuert in Gang für die Stromerzeugung und trennt, das ist der technologische Auftrag, trennt so gut es geht, was bei einer Kernspaltung zusammenfällt. Trennt die freigesetzte Energie zum Zwecke der Stromerzeugung von dem radioaktiven Zerfallsprozess und der radioaktiven Strahlung. Bringt das eine, die Energie in Form von Wasserdampf, aus den Reaktoren raus zur Stromerzeugung, hinein in die Umwelt, wo der Strom vom Kapitalismus genutzt werden soll, und haltet das andere, den radioaktiven Zerfallsprozess und die Strahlung, so gut es geht, von derselben Umwelt in euren Containments eingesperrt. Das ist der elementare Auftrag an die Abteilung Wissenschaft und Technologie, die als Atomtechnik, der als Atomtechnik betrieben wird. Und da geht eine ganze Menge. Es entstehen riesige Handbücher, das Handbuch von diesem Kugelreaktor, da soll einen ganzen Bibliothekssaal füllen, habe ich gelesen. Wie man das alles macht, wie man dieses Meisterwerk macht, einerseits diesen Prozess freisetzen und die Energie nach draußen bringen und andererseits vom selben Prozess das Radioaktive drinnen zu halten. Was da geht, was da Hightech-mäßig betrieben wird, das sind drei Verlaufsformen der im Prinzip immer gleichen Gefahr als bleibende Herausforderung ans technische Risikomanagement. Die eine Verlaufsformung heißt, es findet ein nach Definition störungsfreier Normalbetrieb statt und produziert wirklich gigantische Massen an Wärme und darüber Strom. Und der geht einher damit, dass natürlich immerzu Freisetzung von Strahlung und radioaktiven Stoffen stattfindet, weil man muss ja die Energie aus diesem Containment entnehmen. Man muss dieses Ding ja beschicken mit Brennstoff. Man muss das Zeugs ja steuern und so weiter. Das ist die eine Verlaufsform. Störungsfreier Normalbetrieb bei dosierter Freisetzung von Strahlung und radioaktiven Stoffen. Zweite Verlaufsform. Das Containment immer perfekter fängt sehr viel von dem gefährlichen Zeug, das nicht in die Umwelt soll, und summiert sich damit zum radioaktiven Atommüllproblem dazu. Der Abbrand dieser Kernbrennstäbe wird ergänzt um riesige Berge von atomar aktiviertem Müll aus eben dieser umfassenden Containment- und Hochsicherheitskühlungstechnik. Zeug, das je nach Halbwertszeit weiter zerfällt, bis anno dunemals, und dabei immer Wärme und radioaktive Strahlung freisetzt. Dritte Verlaufsform, stören Unfälle. Die dürfen durchaus nach Vorgabe des staatlichen Auftraggebers bei dieser Technik eigentlich nicht sein. Das ist richtig die Vorgabe. Lassen sich aber nun mal nicht ausschließen. Übrigens gibt es derzeit manchmal noch immer diese zynische Propaganda, ja, nun, Unfälle gehören eben zum Leben. Es wird einem erzählt wie ein Beruhigungsargument. Betrieben wird aber diese dritte Verlaufsform der Kerntechnik anders. Störunfälle dürfen eigentlich nicht sein. Man geht aber davon aus, dass sie im Prinzip nicht ausschließbar sind. Also gehört zur technischen Planung von Atomkraftwerken dazu, alle anzunehmenden Unfälle durchzukalkulieren. Bis hin zum größten anzunehmenden Unfall, der daher seinen Namen hat. Und zum Beherrschen von solchen Fällen gehört dann eben zum Beherrschen wohlgemerkt von solchen Fällen, gehört dann eben das massive Ablassen von Radioaktivität dazu, damit nicht noch Katastrophaleres passiert. Also da kommen diese Hunderttausende von Litern atomarem Wasser in Fukushima her. Das ist die dritte Verlaufsform. Und da kann man noch flankierend dazu sagen, einfach nur, damit das Argument vollständig ist, im Verhältnis zu dem, welchen Ertrag sie von der Atomtechnologie haben, wissen die staatlichen Initiatoren dieser Sorte Energieversorgung, was sie da riskieren, gehören noch zwei Momente dazu. Kein Staat, der ein Atomprogramm betreibt, verzichtet darauf, eine Abteilung Medizin dauernd im Einsatz zu haben. Staatlich bestallte Strahlenmediziner, die ununterbrochen die Schäden nachmessen, die der Normalbetrieb und die kleineren Stör- und Unfälle und so weiter an der Volksgesundheit anrichten. Es muss nicht überall so gehen wie jetzt in Japan, da werden jetzt allen Schülern und Studenten so eine Dosimeter da umgehängt. Es ist die Zukunft Japans, an der wird jetzt gemessen, wie weit es schon ist. Das vermisst jeder Staat. Und man merkt an dieser Einrichtung des Strahlenmediziners mit ihren epidemiologischen Studien, wie bewusst der Staat hier eben das Volk als Verbrauchsmaterial seines Kampfs um Wachstum am Weltmarkt kalkuliert. Wie er es einsetzt und betreut. Und wenn da die Schäden über das Geplante hinausgehen, dann wird schon auch mal geändert, was an den technischen Vorkehrungen von Atomkraftwerken. Aber man merkt auch, dass Volksgesundheit eben was ganz anderes als Gesundheit der Individuen dieses Volks ist. Es ist eine Berechnung, wir riskieren hier Volk als Staatsbasis, als Ressource und passen auf, dass das gewährleistet bleibt, was aber einschließt, dass etliche Exemplare dieser Staatsbasis dabei verbraucht werden. Das zweite Moment ist noch, es gibt kein Atomkraftwerk ohne staatliche Katastrophenschutzpläne und die sind im Übrigen den Katastrophenschutzplänen des Kriegs sinnigerweise entlehnt, einschließlich Triage und so weiter. Habe ich alles nur aufgezählt, um mal zu zeigen, natürlich wissen die das alles und rechnen das so ein. Es ist also so, dass Folgendes einen Atomstaat ausmacht. Er kalkuliert einen ihm bekannten, sehr rabiaten Widerspruch. Für den kapitalistischen Erfolg seines Standorts in Welt, im Weltmarkt, auf den es diesem Staat von Staatsräson wegen essentiell ankommt, riskiert er auf der anderen Seite bewusst und betreut wirklich den Standort als solchen und sein Volk. Und sowas kalkulieren Staaten wirklich. Im ernsten Sinn. Das ist der Inhalt volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Berechnungen, die sie ihren politischen Entscheidungen als Entscheidungsgrundlage zugrunde legen. Also eine eigene Abteilung wissenschaftlicher Anstrengung als Entscheidungsmaterial für politische Entscheidungen. Da gibt es wirklich die Bemühungen, beide Seiten dieser Waage erstmal überhaupt gleichnamig zu machen, sodass man sie gegeneinander aufrechnen kann. Wirtschaftlicher Ertrag hier, riskierter Schaden für Land und Leute da. Beim wirtschaftlichen Ertrag ist es einfach, da müssen Sie gar nichts großartig in eine Einheit bringen. Das ist ja schon alles in der einzig senkrechten kapitalistischen Einheit Geldertrag gemessen. Aber die andere Seite, Schäden an Leib und Leben des Volkes und am Standort, das kriegen die auch hin. Es in eine Geldgröße zu überführen, die man dagegen kalkulieren kann. Da rechnen eben ihre universitär gebildeten Fachleute Strahlenschäden in Geldkosten um, in soziale Folgekosten, in Geldertragsausfälle. Und zwar für alle im Vorhinein bekannten und durchüberlegten anzunehmenden Betriebsfälle, Störfälle, Unfälle. Ich lese nur mal ein Beispiel vor, wie da gerechnet wird. Da macht es übrigens nichts, dass das Zitat schon etwas älter ist. Man merkt, sie wussten es beim Einstieg in diese Technologie. Die von der Bundesregierung beauftragte Studie Abschätzung der Schäden durch einen sogenannten Super-GAU kommt zu dem Ergebnis, das Zitat, beim Super-GAU eines Reaktors vom Biblis-Typ Schäden von annähernd 10,7 Billionen Mark entstehen können. Weil ein solcher Unfall rein rechnerisch in Deutschland nur einmal in 1666 Jahren zu erwarten ist, beläuft sich der jährliche Schadenserwartungswert auf 6,42 Milliarden Mark oder 4,3 Pfennig je Kilowattstunde Atomstrom. Ja, so haben dann die Herrschenden in so einer Nation ein Instrument, das Herrschende in diesem Scheißsystem wirklich brauchen. Es ist ein Handwerkszeug, das man zum Betreuen eines kapitalistischen Standorts ernstlich braucht. Da müssen Sie nämlich wirklich ein Ihnen bekanntes, zweiseitiges Dilemma. Dilemma für Ihren Kapitalismus, nicht für die Leute, sondern für Ihren Kapitalismus und für Ihren Standort und für Ihre Nation. Das müssen Sie wirklich abwägen, kalkulieren und in eine Durchführbarkeit hinein entscheiden. Da haben Sie nämlich die eine Seite des Dilemmas, dass der Geldertrag von Atomkraftwerken, um den es geht, der Geldertrag von Atomkraftwerken fürs nationale Wachstum, die Gewinne der Energiekonzerne und so weiter, alles was da zählt, auf die kommt es an, die werden aber nun mal belastet, ja sogar gegebenenfalls gefährdet, durch sehr hohe, möglicherweise zu hohe Kosten für immer umfangreichere Containments und redundante Kühltechnik. Das will abgehoben sein. Es ist eine unvermeidbare Kalkulation für die Entscheidungsträger in diesem Scheißladen. Und die andere Seite, die abgewogen sein will, ist folgende. Die Verstrahlungsszenarien, die stellen wirklich Ihnen Schadenskosten in Aussicht. Und bei Schadenskosten sind die ernstlich sensibel. Die stellen den Schadenskosten in Aussicht, die von den kleineren bis ganz schnell zu ruinösen reichen. Ruinösen für den Geldertrag. Für den Geldertrag der Kapitale, für das Wachstum insgesamt, ja gegebenenfalls sogar ruinös für den ganzen Wirtschaftsstandort als solchen. Und ernstlich kalkulieren so etwas Politiker durch, die einen Wirtschaftsstandort Deutschland oder Japan in der Weltwirtschaft mit atomaren Kraftwerken versorgen wollen. Die eine Konsequenz, die sie aus solchen Abwägungen ziehen, ist oben schon mal angesprochen. Sie machen es zur gesetzlichen Regelung, sagt der Staat mit seinem Letztentscheidungsrecht, zu was er an Sicherheitsauflagen wirklich verpflichtet. Da zieht er gegebenenfalls sogar vor Gericht gegen seine lieben Kapitalisten. Er macht es wirklich zu einer gesetzlichen Entscheidung, was er für den Standorterhalt an Sicherheitsauflagen für unverzichtbar hält. Und da müssen dann die Unternehmen auch mit kalkulieren. Allerdings hilft ihnen der Staat dabei, mit jeder solchen gesetzlichen Maßnahme der verpflichtenden Sicherheitstechnologien geht einher eine gesetzliche Regelung der Kostenteilung zwischen den privaten Konzernen und dem, was der Staat aus Standortsorge auf seinen Haushalt nimmt, wofür er also die ganze Gesellschaft zahlen lässt, damit das Atomgeschäft betriebswirtschaftlich von diesen Kosten entlastet ist. Der Hauptposten ist da übrigens diese Endlagerregelung. Da mache ich mal eine kleine Fußnote an der Stelle. An diesen Abwägungen kommt eine gemeine Konsequenz für die Konkurrenz unter den Staaten heraus. Je mehr Weltmarkterfolg eine Nation hat, desto leichter fährt sie bei dieser Kalkulation. Desto mehr kann sie ja eben die Gesellschaft für das Abwägen von Ertrag und unentbehrlichen Sicherheitsaufwand belasten. Das hat die schöne Konsequenz, dass das die Scheißrechnung erst recht anstachelt, die zu Atomkraftwerken führt. Denn auch da gilt diese absurde Logik dieses Systems. Das Einzige, was gegen die Schäden, die Kapitalwachstum anrichtet, zählt, in Anschlag gebracht wird, zulässiges Hilfsmittel ist erfolgreiches Kapitalwachstum. Ich muss aber noch zu einer anderen Konsequenz dieser Rechnung kommen, weil da eine Größe kurz von mir erläutert werden soll, die jetzt bei der Fukushima-Debatte insbesondere in Deutschland eine Rolle gespielt hat. Die andere Konsequenz aus dieser wirklichen Kalkulation zwischen Standortertrag und potenzieller Standortschaden, runtergebrochen auf welche Sicherheitsmaßnahmen sind unverzichtbar und noch für den Ertrag tragbar. Die andere Konsequenz neben den gesetzlichen Regelungen dieses Verhältnisses ist eine Kalkulationsgröße, eine wirkliche Kalkulationsgröße namens Restrisiko. Der Staat und auch die Energiekapitale, die wenden diese unvermeidliche, aber ärgerliche Rechnung, welche Sicherheitskosten die Rendite von ihnen noch stehen lassen. Auch nach der Seite hin schauen wir uns doch mal an, was diese Kosten eigentlich verursacht. Und prüfen kritisch, welche Sicherheitskosten denn wirklich die unentbehrlichen sind. Da benutzen Sie die elementar von mir dargestellte Rechenweise so. Für die verschiedenen Risikoszenarien, für diese anzunehmenden Unfälle, da lassen Sie eben die dann zu erwartenden Schadenskosten gegen Eintrittswahrscheinlichkeiten dieses Schadens gegenrechnen. Da kommt das mit den 1666 Jahren her. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie ein kalkulatorisches Kombinat von Größen. Die ergeben so etwas wie eine bezifferte Hierarchie von Schadensfällen. Und das ist so etwas wie die Entscheidungsgrundlage für die Politik, welchen Kostenaufwand für Sicherheit Sie beschließen. Ist klar, insbesondere den halten Sie dann für unverzichtbar, der muss sein, wo die Schadenskosten sehr hoch für den Standort sind und wo die Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadensfalls auch sehr hoch ist. Davon grenzen Sie dann eben ab die Fälle, die Sie Restrisiko nennen. Die Sie als wegen Ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit ausgrenzbare Restrisiken der Gesellschaft als akzeptables Risiko zumuten, gegebenenfalls mit Polizeiknüppeln gegen Atomkraftgegner akzeptabel machen. Das ist das von der Gesellschaft qua Gesetzesmacht oder qua höchstem Richterspruch aus Karlsruhe zu akzeptierende Schadensrisiko, eben dieses Restrisiko. Das ist keine philosophische Spinnerei, sondern das ist so etwas wie die letzte Konsequenz dieser zynischen Kalkulation einer Atomwirtschaft. Insofern hat derjenige Kritiker ein bisschen geschlafen, der erst beim Restrisiko dann aufschreit und sagt, das geht aber zu weit. Komme ich zu meinem letzten Punkt. Diese Größe Restrisiko hat ja in Politikerkommentaren nach Fukushima eine Rolle gespielt. Da gab es diesen geflügelten Spruch, das unwahrscheinliche Restrisiko ist jetzt doch wahrscheinlich geworden, hat zugeschlagen und so weiter. Und da möchte ich mal Folgendes sagen. Es ist mir eigentlich egal und ich halte es für nicht besonders fruchtbar, der Frage nachzusteigen, ob die Atompolitiker von dieser Havarie in Japan wirklich so konsterniert waren, wie sie sich gegeben haben. Vielleicht sind manche von denen ernstlich sogar erschrocken gewesen. Auch dafür wüsste ich eine Erklärung. Diese Kalkulation, nach der Atomwirtschaft betrieben wird, ist und bleibt eine spekulative Schätzung. Und insofern das praktische Betreiben dieser Energieversorgung ein Experiment mit Standort und Volk. Und zu so viel Risikobereitschaft gehört dann eben auch glattweg die Überraschung dazu. Also kann es schon sein, dass da wirklich ein gewisses Konsternieren vorgelegen hat bei dem einen oder anderen verantwortlichen Atompolitiker. Viel zielführender für eine Analyse, was die jetzt machen, ist aber, dass man sich einfach mal anschaut, was bieten sie denn als Schlussfolgerung an? Was bieten sie denn an als Umdenken nach Fukushima? Und es gibt eins. Es hat ja mittlerweile keiner von den Atompolitikern und Atomkraftwerksbetreibern unterlassen zu sagen, allemal müssen wir, wenn in einem so Hochtechnologieland wie Japan so ein Ding in den Ausmaßen hochgeht, und jetzt kommt das, was Sie alle sagen, als erstes Angebot des Umdenkens, das Restrisiko neu bewerten. Was bieten Sie da eigentlich an? Da bieten Sie erklärtermaßen an, dass die Rechenweise, mit der Sie die ganze Zeit vorgegangen sind, selbstverständlich die Rechenweise bleibt, nach der man, nämlich Sie, das alles zu beurteilen hat. Es bleibt die Rechenweise, sie wird eben erneut durchkalkuliert, aber das wird erneut durchkalkuliert. Diese herrschende Abwägung von Konkurrenzfähigkeit versus potenzielle Standortunbrauchbarkeit. Diese Abwägung rentable AKW versus unerlässliche Sicherheitskosten. Das ist es weiter so, dass die Rechenweise in Kraft bleibt, nach der Konsequenzen aus dieser Havarie gezogen werden für die Energiepolitik. Die Rechenweise bleibt in Kraft, für den Weltmarkterfolg Land und Leute zu riskieren, bis an den Punkt eben, wo die nationale Basis des Standortserfolgs als solche in Frage steht. Und das würde ich nicht absprechen, dass das alle Atomstaaten jetzt derzeit neu durchkalkulieren. Die kalkulieren ihre AKW durch, die kalkulieren ihre Sicherheitstechnologien durch, die kalkulieren ihre gesamte Atomenergie erneut durch. Übrigens kommt es nach genau dieser Sorte Umdenken nach Fukushima ja bei einigen Staaten schon zu den ersten positiven Meldungen. Die gehen ganz billig, die sagen, unsere Atomkraftwerke sind schon längst eine Lehre aus Fukushima. Die haben nämlich all die Sicherheitsredundanzen eingebaut, die bei TEPCO gefehlt haben. Ich sitze urlaubshalber, das kommt bei mir vor, in der Schweiz und denke mir nichts Böses, mache Radio an, da kommt der Schweizer Energieexperte und sagt, das wäre bei uns nie passiert, bei uns sind die Notstromaggregate gebunkert. Ja, man merkt, die eine Variante, wirklich das Restrisiko neu durchzukalkulieren, das kommt bei manchen schon zu so etwas wie einem Werbeargument für ihre Strahler. Die bestehen den Stresstest. Andere, das muss man nicht ausschließen, vielleicht mit Standortbesonderheiten, die der Herrgott ihnen eingebrockt hat, die zweifeln auch, ob bei den jetzt von ihnen vielleicht für neu erforderlich gehaltenen Kostenaufwendungen für Nachrüsten ihrer Strahler, ihrer Atomkraftwerke wirklich noch so rentabel zu fahren sind, wie sie sie in ihre Wachstumspläne einkalkuliert haben. So, das wirklich, würde ich nicht bestreiten, findet bei all den Atomstaaten auf dieser Welt statt. Manche sind bereits wieder mit Werbeargumenten am Markt. Etwas wirklich national Spezielles findet in Deutschland statt. Denn dort hat die Regierung offiziell die Linie beschlossen, letztlich sei dieses Restrisiko der Atomtechnologie für die Wirtschaft und für die Nation und für das Volk nicht mehr tragbar. Also sei ein Umsteigen fällig. Und kaum ist es gesagt, es sei ein Umsteigen fällig, kommt eben der von mir schon in der Einleitung zitierte Bedingungssatz. Aber nur, wenn die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands im Weltmarkt dabei nicht Schaden nimmt. Und jetzt merkt man, auch das ist genau dieselbe Rechenweise wieder. Auch die ändern nicht ein Jota an der Grundrechenart der Kalkulation des Standortertrags im Weltmarkt gegenüber den Risikokosten. Die bleibt bestehen. Die wird vorgegeben als die unhintergehbare Bedingung für jede Alternative. Nur wenn dieses Erfolgskriterium alternativ erfüllt werden kann, dann, sagt die Regierung, kann sie dem Volk etwas vom atomaren Schaden ersparen. Bleibt also, wenn das dieselbe Rechenweise ist, wie sie alle Atomstaaten auch weiter und neu betreiben, die Frage, warum kommt Deutschland zu einem etwas anderen Ergebnis als die? Und das liegt einfach daran, weil Deutschland den Umstieg will und sich von dem was verspricht. Dafür haben die übrigens nicht unbedingt Fukushima gebraucht. Deutschland hat für sich die Bilanz, es verfüge über eine Energiealternative zu den AKW, die genau das kapitalistisch Ideale an AKWs wahrzumachen verspricht. Dieses Land verfüge über eine Energiealternative, dass die Verfügbarkeit und der Preis von Strom allein abhängig ist vom Besitz an entsprechenden Technologien, am nationalen Besitz von entsprechenden Technologien, und das heißt eben im Kapitalismus von der Verfügbarkeit über entsprechende Kapitalgröße für das geschäftliche Produzieren und Benutzen solcher Technologien. Die stehen auf dem Standpunkt, sie hätten es mit ihren alternativen Energien genau dazu gebracht, die leisten das imperialistische Ideal von Energieversorgung, dass unter nationaler Autonomie Energie sicher verfügbar und zu einem Preis zu haben ist, wo beide Kriterien abhängig allein sind von der Verfügbarkeit über genügend entsprechende Wind-, Photovoltaik und so weiter Technologien, also über das entsprechende Kapital, das geschäftlich zu betreiben. Und es ist ja so, dass die deutsche Politik und auch die deutsche Wirtschaft doch dafür schon seit einiger Zeit das nicht nur bei sich als Geschäft aufbauen wollen, sondern damit wollen sie den Weltmarkt besetzen. Seit geraumer Zeit versucht diese Nation, die konkurrierenden Staaten auf der Welt darauf einzuschwören, dass ein Umstieg in der Energiebasis auf Weltmarktniveau geboten sei. Das ist eigentlich der ganze Kern dieser Klimadiplomatie. Klimadiplomatie hat ja die ganze Klimafrage ganz zielstrebig darauf zugespitzt, CO2 muss man vermeiden. CO2 muss man vermeiden. Ist der D-Zug zur Energiepolitik. Also muss die Energiepolitik weg vom Benutzen fossiler Energieträger, die am Weltmarkt sowieso härter umkämpft sind, hin zu Alternativen dazu. Und das hat die Diplomatie in dieser schönen Form den anderen Staaten reingerieben, dass sie doch aus Verantwortung vor der Menschheit und allem anderen, was wächst und kraucht und so, deutsche Windkraftwerke kaufen müssen. Jetzt nimmt die deutsche Diplomatie und natürlich auch die einschlägigen deutschen Geschäftsmacher tun das. Sie nehmen eben diese wirklich beeindruckende, weltweit eindruckmachende atomare Katastrophe in Japan als Gelegenheit, schon wieder so ein Argument zu lancieren, so etwas wie einen doch für alle unhintergehbaren Sachzwang zur Energiewende. Nicht Deutschland will, dass die anderen sich wenden. Die Lage verlangt es. Ja, das ist da die Vorgehensweise. Wie ein Sachzwang für die ganze Welt lanciert deutsche Politik und lanciert deutsches Geschäft die nationale energiepolitische Strategie am Weltmarkt. Es ist also eher so, nicht wegen des atomaren Risikos gibt es in Deutschland den Umstieg, sondern weil die ein Umstiegsprojekt haben. Zählt bei Ihnen das atomare Risiko neu? Und probieren Sie diplomatisch andere Staaten, Ihre Konkurrenten, davon zu überzeugen, dass es auch bei Ihnen anders zählen sollte. Also auch die Rentabilität von Atomkraftwerken bei Ihnen mehr in Frage stellt. Das ist eine Strategie, die Deutschen da betreiben, die kennt ein Risiko, dass die Manager dieses Landes genau genommen mehr fürchten als das atomare Risiko. Das ist nämlich die Strategie, ob diese energiepolitische, das ist nämlich die Sorge, ob diese nationale energiepolitische Konkurrenzstrategie wirklich aufgeht. Und diese Sorge drückt im Letzten die von mir zitierte Formel auch noch aus. Diese Formel, ja, Deutschland macht den Umstieg, aber nur unter der Bedingung, nur nach Maßgabe dessen, die Kanzlerin jetzt, nur dauernd von einem nationalen Monitoring peinlichst überwacht, nur unter der Bedingung, dass dieses letzte Entscheidungskriterium dabei gesichert bleibt, nämlich dass der Wettbewerbsstatus Deutschlands im Weltmarkt keinen Schaden nimmt, sondern damit sogar vorankommt. Das bleibt das letzte Entscheidungskriterium. Und deshalb bleiben für dieses Vorgehen, auch für Deutschland, die Atomkraftwerke so etwas wie eine Rückversicherung und vor allem für diese Strategie eine Kapitalquelle. Denn daran entscheidet sich ja alles, ob diese Nation das Kapital mobilisieren kann. Für eine solche energiepolitische Wende samt Weltmarktstrategie. Man merkt übrigens, da herrscht ein ziemlicher Parteienkonsens, dass man nicht einfach Atomkraftwerke abschalten kann. Dass die als Rückversicherung für die energiepolitische Wendestrategie und Weltmarktstrategie eine Zeit lang noch Geld spucken müssen, Strom sowieso, aber Geld spucken müssen, das sagt die Opposition der schwarz-gelben Regierung jetzt. Und rennt bei denen natürlich offene Türen ein. Das war der Einwand von der Kraft aus Nordrhein-Westfalen. Gefährdung des Industriestandorts Deutschland. Das ist der Einwand aus grünen Kreisen, die sagen, das muss aber schön schrittweise passieren. Also Rückversicherung und Kapitalquelle für den Umstieg zu einer alternativen Energiewirtschaft, das ist die Planung für die Restlaufzeiten der AKW in Deutschland. Und das meint im Übrigen auch Brückentechnologie. Es hat nichts mit Technologie zu tun. Technologisch gibt es da keine Brücke von Atommeilern zu Windrädern. Aber kapitalistisch gibt es da eine Brücke. Die sind vorgesehen als Kapitalausbrüter für diese Strategie. Und ohne Kapital taugen in diesem System eben Sonne und Wind zu rein gar nichts. Für Kapital muss sich eine solche alternative Energie rentieren, sonst bleibt sie Ökospinnerei. Das ist die harte Lehre über die Logik dieses Systems, die einem gerade die Umdenk- und Wendepolitiker in Sachen Energiepolitik so eindrucksvoll eigentlich einbläuen. Und da muss man wirklich mal sagen, die Leute, die auf die Atomkraftdemonstrationen gegangen sind, die haben davon nichts wissen wollen. Die sagen, mit ihrem Ausschalten seien sie jetzt angekommen. Und das sei gut so. Von dem, was ihnen da vorbuchstabiert wird, welches Risiko in der Weltwirtschaft dieses Land gewinnen will und zur Bedingung dafür macht, dass sie auch nur einen Atommeiler abschaltet, wollen die bislang keine Kenntnis nehmen, obwohl sie da genau die Kalkulation zur Kenntnis nehmen könnte, die ihnen vor jahrzehntelang die Atomkraftwerke zugemutet hat. Ich mache erstmal Schluss an dem Punkt. Hätte ich sagen müssen, ihr könnt mich unterbrechen. Ruhig mal.
Nun sind ja bei Weitem nicht alle Stromkonzerne mit dieser neuen Rechenkalkulation einverstanden, allen voran E.ON und RWE. Die wollen sogar vor GmbH klagen und gibt da genug Genosse in der CDU und erst recht FDP, die doch gleichfalls so drauf sind. Also, und diese Rechenkalkulation eben von sich weisen. Und meine Frage wäre, inwieweit sich die Gefahr, formuliert man so, dass sie zu ihrem sogenannten Atomausstieg, der späten Umpunkt, wenn es das bitte noch zurückrudern, eben zur Atomkraft.
Ach, ich würde mir das nicht so spekulierend vorlegen. Also die Frage ging so los, es gibt ja jetzt auch reichlich Kritik an dieser neuen energiepolitischen Linie der Regierung und an dieser Rechnung, wie sie die Merkel-Regierung aufmacht. Da gibt es zwei Quellen für diese Kritik. Das eine sind die Stromkonzerne, E.ON und RWE. E.ON hat sich, glaube ich, sogar schon dazu entschieden, oder RWE, weiß ich nicht genau, wollen sogar vor Gericht ziehen. Und es gibt auch insbesondere in der schwarz-gelben Parteienlandschaft da bis in relativ hohe Positionen hinein Gegner dieser energiepolitischen Wende. Jetzt war die Frage, die sich daran anschloss, wie groß ich die Gefahr einschätze, dass sie diese energiepolitische Wende politisch wieder zurücknehmen. Und da würde ich eigentlich sagen, als Antwort darauf sagen, ich würde mir die Frage nicht so spekulieren, nicht so einschätzend vorlegen. Zum einen liegt mir das ganze Verfahren nicht. Dieses Einschätzende, das hat sowas von, man richtet sich geistig in der Position ein, was werden die mit uns wieder anstellen, die da oben. Aber ich würde auch mit das anders vorlegen, das Material, was du präsentierst. Du, geht in Ordnung?
Ja.
Nimm mal die Klagen von E.ON und RWE. Da würde ich eine andere Überlegung dran knüpfen. Nämlich die, was geben die zu Protokoll, wie ein kapitalistischer Konzern funktioniert? Mit welchem Argument gehen die denn vor Gericht? Mit einem Argument, das sie wirklich haben, das ihnen wirklich zusteht. Also das wird dann vor Gericht geklärt, wie weit es trägt, aber interessant ist das Argument. Das Argument heißt, in diesen Meilern und in den von Staats wegen gesetzlich einmal vereinbarten Laufzeiten und Reststrommengen und so weiter steckt das hohe und heilige Recht des Eigentums. Die berufen sich geradezu auf Grundgesetz, Artikel 15, Eigentum verpflichtet, im Ernstfall zum Klagen gegen die Regierung. So argumentiert dieser Cheflobbyist der Atomenergie immer. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen schon wegen unserer Aktionäre. Kommen mir immer die Tränen. Aber man achte mal drauf, was sie eigentlich damit mitteilen. Die sagen einfach, das Recht auf Eigentum zu seiner Vermehrung ist ein anerkanntes und das, wenn das anerkannt ist, darf es nicht bestreitbar sein, dadurch, dass es irgendwelchen Schaden anrichtet. Zu sowas bekennen die sich mal da. Und dann würde ich sagen, daran entdecke ich was. Aha! Es ist also so, der Laden ist so organisiert, da herrscht dieses Interesse mit der Macht des Geldes, aber auch mit der Macht des staatlich eingeräumten Rechts. Da herrscht dieses Interesse und das ist dafür zuständig, das ist der Grund und die Quelle und die Macht, die einem so etwas wie die Kalkulation eines Atomkraftwerks zumutet. Wenn ich das also für eine Zumutung halte, die ich nicht länger haben will, dann muss ich mich wohl mit dieser Macht anlegen. Das wär die eine Konsequenz, die ich aus sowas ziehen würde. Das würde ich mir gewissermaßen nach dem Motto, danke für die Klarstellung, ihr edlen Stromversorger, wir haben entnommen, Eigentum geht über Leichen, das ist sein gutes Recht. Findest du nicht die Überlegung, dass wer das Atomkraftzeug nicht haben will, sich dann wohl mit dieser Geldmacht der Konzerne, die sie von Wirtschaft und von Recht wegen haben, anlegen muss? Jetzt nimmst du die andere Seite. Ja, das ist in meinem Vortrag reichlich vorgekommen. Natürlich, wenn es diese Kalkulation von nationalen Politikern ist. Wir probieren mal das Weltmarktrisikospiel zu gewinnen, Umstieg in der Energieversorgung als Weltmarkterfolgskurs und machen von dem abhängig, wie bei uns zu Hause in der Nation die Energielandschaft aussehen soll, einschließlich der Frage, dass Atomkraftwerke dort laufen. Ja, wenn das die Kalkulation ist, dann wäre es ja ein Wunder, wenn es in diesen Parteien nicht Vertreter dieser Kalkulation gäbe, die sagen, sie glauben nicht, dass diese abenteuerliche Weltmarktstrategie von Merkel und Konsorten aufgeht für Deutschland. Sie haben die Sorge, Deutschland, das gerade gut aus der Krise rausgekommen zu sein scheint, könnte dadurch ganz unerträglich ins Hintertreffen geraten. Und jetzt sagen Sie, dann sichern wir uns doch lieber mit ein paar atomaren Bestandteilen der nationalen Energiebasis ab, zurück auf los. Auch das würde ich mir so zurechtlegen, die bestätigen, also diese Kritiker der Merkel-Regierung, bestätigen, was ich als, das ist überhaupt das Prinzip, an dem solche Entscheidungen gefällt werden. Das Prinzip, das in solchen Regierungen wie der Merkel-Regierung das Sagen hat. Und da wäre mein Schluss schon wieder derselbe. Ehe ich wie das Eichhörnchen auf das Kaninchen, nee, das war anders, das ist die Schlange auf das Kaninchen starre, was dabei wohl rauskommt, ziehe ich meine Schlussfolgerung und sage, naja, dann ist es so, dass ich gegen diese Sorte herrschende politische Kalkulation mich aufstellen muss, wenn ich gegen sowas was habe. Das halte ich, wie gesagt, für was anderes als düstere Vorahnungen zu pflegen. Man kann übrigens gerade an denen so schön auch zeigen, welche Morgengabe eine schwarz-gelbe Regierung ihrem Volk serviert, wenn es dem Volk verspricht, bis 2023 schaffen wir dir ein Risiko, nämlich das atomare Risiko, wenn es gut geht, vom Hals. Die Morgengabe dazu heißt, dafür liegt jetzt als Risiko für dich ganz selbstverständlich für die nächsten Jahrzehnte vor, diesen weltwirtschaftlichen Konkurrenzkampf müssen wir gewinnen. Und dann weiß wenigstens jeder, wofür er arbeitslos wird, wofür er in die Fabrik geht, wofür er Steuern bezahlt und so weiter.
Ein Gedanke oder ein Hinweis, das für dich denke, Mensch, freut man sich ja doch ein bisschen irgendwo, dass die Regierung, egal welche Einzelne, das wissen jetzt zu Schlüssen kommen, dass es doch nur mit dem Schwachsinn sein könnte. Aber dass wir uns heute sehr deutlich gehört haben, die Hintergründe der Kalkulation, warum er das tut und dass die eröffnet, uns ja nicht davon befreit, von dieser Kalkulation. Ja. Sondern das passt ja dann, es wird ja nur nicht umgesetzt werden, wenn sie die Kalkulation passen. Wenn wir nur noch einen kleinen Schritt weiterdenken, sind eben wieder am Probleme der Gegner.
Nein, wird kalkuliert. Eigentlich ist das viel bessere Argument. Man muss mal ins Auge fassen, das Risiko wird kalkuliert, es wird betreut, es wird ausgerechnet, es wird überprüft, was das Risiko alles anrichtet, es wird nachgezählt, was es alles anrichtet. Das ist das bessere Argument, als zu behaupten, die vernachlässigen das Risiko. Das heißt nämlich, sie gehen es ein. So geht Regierungskunst. Das glaube ich, ja?
Ja. Weil wenn es zur Entscheidung kommt, neben dem Restrisiko, Anführungszeichen, kann man es nicht machen. Ja. Und dann geht es, weil es um andere Kriterien geht, Kapitalvermehrung, etc. Geschäft, wird es eben nicht beachtet.
Wird es berechnend eingegangen und es wird darauf aufgepasst, dass das Risiko den Ertrag nicht kaputt macht, für das man es eingeht. Ja, das machen die alle mal. Das ist das wirklich stärkere Argument, weil die bräuchten manche Ministerien nicht, wenn sie es nicht so machen würden. Die zählen doch sogar nach, wie viel Arme dauernd produziert wird. Das vernachlässigen die nicht, das zählen sie nach. Ganze Lehrstühle haben sie, die sich damit beschäftigen, wie man die integriert.
Zu einem Kritikpunkt wollte ich noch was anmerken. Versuche auch noch vorhin in der Vortrag. Selbst wenn jetzt die Energiewende kommt und jeder Stromkrise, also auf RWE und E.ON letzten Endes sich auf regenerative Energie umstellt, dann funktioniert ja der Laden beziehungsweise die Stromversorgung nach derselben kapitalistischen Rechenweise weiter, mit derselben Ausbeutungsmechanismen wie bisher. Also, das ist auch ein Punkt, wo viele Anti-Atomkraftgegner nicht einsehen wollen, das sagt lieber noch nicht. Man darf aufhören, also wann so weit ist, wann spätestens viele Umdenken, hoffe ich so. Weil viele machen sich was vor, heute noch, wie zum Beispiel von Atat, die wollen die Stromkonzerne enteignen und wollen Stromversorgung in die Gänge bringen, wo in den Händen vom Volk ist. Es geht hier nicht.
Das schärfste Argument in deiner Überlegung ist, die Energiewende mag zustande kommen, die Rechenweise, die wirtschaftliche Rechenweise, für die die Energie da ist, bleibt bestehen. Ich habe so in manchen anderen Diskussionen mich dann damit auseinandersetzen müssen, dass Leute zum Beispiel krampfhaft versuchen, Windkrafträdern dieselbe Schädlichkeit für die Menschheit nachzuweisen wie Atomkraftwerken. Das halte ich für eine eher unbrauchbare Überlegung, aber deine ist zielführend. Weil deine Überlegung sagt, der mit Wind erzeugte Strom betreibt im wörtlichen Sinn und treibt an im politökonomischen Sinn dieselbe Rechnung in den Unternehmen, wie es die Leute überhaupt mit Stromversorgung zu tun bekommen. Also sichere Stromversorgung zu kostengünstigen Preisen, ganz egal wie es hergestellt wird, davon haben die Menschen, dass sie als die Kosten von den Unternehmen kalkuliert werden, die diese Kosten lohnend machen müssen. Wo jedes Unternehmen nach der hierzulande üblichen Rechenweise, ich setze ein Argument dran, das habe ich vorhin noch nicht benutzt, aus jedem Kostenpunkt, den es hat, unweigerlich auf Rationalisierung dieser Kosten schließt. Rationalisierung dieser Kosten heißt, man revolutioniert schon wieder die Arbeitsplätze unter dem Gesichtspunkt. dass man die menschliche Arbeitsleistung, den Output der Beschäftigten, doch erhöhen kann und gleichzeitig weniger für die bezahlen muss. Indem man die Arbeitsplätze so verändert, dass man mit weniger bezahlten Leuten denselben Arbeitsoutput zum Produzieren gewinnbringender Ware und Dienstleistungen und so bekommt. Ja, die einen haben dann mindestens genauso viel Schufterei wie vor, die anderen gar kein Einkommen mehr. Darauf mal das Augenmerk zu lenken. Das ist ein Argument, wo man dann mal die Frage stellen kann, die du eigentlich ansteuerst. Was ist denn gut geworden, wenn das mit Strom aus Windkraftwerken angetrieben wird und nicht mehr aus Atomkraftwerken? Ja, das ist ein richtiges Argument dafür, die Leute mal zu fragen. Was ist denn gerettet? Was ist denn heilig gemacht? Ja, eins kann man nicht bestreiten. Es wird dann ab 2023 nur noch die Reststrahlung die folgenden Generationen ruinieren. Neustrahlung vielleicht nicht mehr. Es ist übrigens nicht so, dass ich da ganz fürchterlich was enthülle. Die Regierung macht mit dem Argument derzeit Öffentlichkeitspolitik. Die sprechen ihr Volk an und sagen, Leute, macht euch nichts vor. Eine Energiewende kostet. Und da meinen sie nicht bloß, dass dann der Windradpfennig in die Kilowattstundenpreis reingerechnet wird. Die Leute sind nicht auf den Kopf gefallen. Sie legen sich bloß bislang so zu, dann müssen wir da durch. Ja, sie akzeptieren die Abhängigkeit davon, aber was ihnen gesagt wird ist, was ihnen regelrecht von der Regierung angekündigt wird, ist, dass sie für die Wettbewerbsstrategie auf dem Weltmarkt gerade zu stehen haben. Da muss man sich nichts vormachen, dass das die Leute nicht irgendwo raushören. Dann sagen sie, dann muss man sie eben gewinnen. Und dann sagt ihnen die Bild-Zeitung, dann dürfte aber auf die französischen Atomkraftwerke endgültig spucken. Und dann spucken sie. Sagen, die dürfen dann aber auch nicht mehr. Das bewegt sich jetzt auf einem etwas luftigeren Feld, wo ich einmal eine Beobachtung mitteilen möchte. Einfach auch, weil diese Atomkraftgegner so guter Laune sind. Also die Demonstrationen, wer das gesehen hat, wer da war, der merkt, die sind angekommen, die machen Demonstrationen, bei denen sie als Demonstration machen, jetzt ist es endgültig richtig, Kinder zu haben. Die zeigen sie dann davor, also wie hier transparent. Die meinen wirklich, es ist jetzt nicht die Hardware-Abteilung, über die ich rede, sondern ein bisschen mehr das politische Leben in dem Land. Ihre Kritik sei jetzt angekommen. Die sollen mal die Regierungserklärung von der Merkel lesen. Ich habe selten eine Regierungserklärung gelesen, die so explizit Antikritik verlangt. Die Frau widmet eine ganze Passage dem Thema. Jetzt ist aber Schluss mit Meckern. Das geht nicht. Gegen Atomkraftwerke zu sein und dann noch Pieps zu sagen, gegen Hochspannungsmasten und fragen mich nicht. Das sind einen ganzen Katalog von Beispielen erzählt sie, ein bisschen mit dem Schein, es ginge da um technische Notwendigkeiten, aber dann kommt sie am Schluss zu dem Satz, jetzt ist Schluss damit. diese Sorte von Verweigerungshaltung im Land, die muss jetzt weg sein. Also vom politischen Klima her stimmt es überhaupt nicht, der Eindruck, den die Atomkraftgegner sich von dieser Republik vormachen wollen. Nämlich, dass sie da herzlich begrüßt würden mit ihren Einwendungen im Bundeskanzleramt. Die sagte, diese harte Wende in der Republik, und da muss aber auch mal die Klappe gehalten werden in Deutschland. Gibt es da was?
Jetzt noch eine Erkenntnisfrage. Haben Sie das vorhin richtig verstanden, dass Sie die Rechnung neu ausgemacht hätten, selbst wenn es kein Fukushima gegeben hätte?
Haben Sie ja. Das war kein furchtbar systematisches Argument, was ich da benutzen wollte. Aber in Deutschland läuft schon seit dem rot-grünen Atomausstieg, ja, läuft schon eine Kalkulation dieses Typs ab, die da jetzt die dritte Modifikation oder die zweite Modifikation gesetzlich zustande bringt. Diese Nation probiert seit geraumer Zeit aus, ob in der von mir genannten Konkurrenz mit Energie und um Energie auf dem Weltmarkt sie sich nicht wirklich ein Stück weit zumindest, vielleicht sogar sehr gründlich, jetzt haben Sie sich was sehr Ehrgeiziges genommen, mit den alternativen Energien durchsetzen könnte. Da muss man auch sagen, das ist ja auch lange aus dem Status des Versuchs, des volkswirtschaftlichen Versuchs raus. Also die Atomkraft macht in Deutschland, glaube ich, noch 22,5% der Stromerzeugung, und diese Alternativen sind auch schon über 16%. Da läuft schon Geschäft mit dem Zeug. So, das war so gesehen mehr aufgegriffen als fürchterlich systematisch abgeleitet, was ich da gesagt habe. Die haben doch schon die ganze Klimadiplomatie in diese Richtung gedrängelt. Von dem Standpunkt habe ich mir herausgenommen, zu sagen, so gesehen war das für diese Linie deutscher Energie- und Energieaußenpolitik mehr eine Gelegenheit als wirklich sowas wie ein Grund, dass sie da jetzt zu dieser Beschlussfassung kommen. Klar, mit Risikobewusstsein. Für das Risikobewusstsein steht dieses Wort Brückentechnologie. Kennen übrigens noch ein Risiko, die Fraktion aus den Regierungsparteien hast du jetzt nicht zitiert. Es gibt natürlich auch die Röttgens, die ein bisschen eine andere Sorge in derselben Kalkulation vertreten. Also so viel Pluralismus gibt es in bürgerlichen Parteien. Die vertreten ein bisschen die andere Sorge, wann, wenn nicht jetzt. Wenn es uns jetzt nicht gelingt, diese energiepolitische Wende am Weltmarkt fruchtbar zu machen, klauen uns am Ende die Chinesen auch noch diesen Markt. Die sollen nämlich bei Photovoltaikanlagen und Windrädern mittlerweile nicht auf den Kopf gefallen sein, sondern ganz schön große Sachen basteln können. Also das gehört auch zu derselben Risikoabwägung, die da machen. Gut, eine Machenschaft in dem Zusammenhang schneide ich jetzt nicht an, aber mache ein Werbeargument für den Gegenstandpunkt draus. Da ist auch noch diese Großtat der Merkel in einem Artikel knapp und erschöpfend abgehandelt, für dieses Thema eine Ethikkommission einzusetzen. Also, wenn ihr sonst keine Gründe habt, kauft euch deswegen das Heft.